Der Artikel, den du eingereicht hast, ist Teil einer ganzen Serie über diese Spedition Kühne und Nagel, die nämlich ja, ihre NS-Vergangenheit eigentlich nicht aufarbeiten wollen und die sehr unter den Teppich kehren. Du hakst da beharrlich nach. Wie kamst du überhaupt dazu?
Ja, das ist eine unfreiwillige Serie sozusagen, die da entstanden ist. Ist gar nicht so angelegt, hat auch keine Nummerierung. Und die kommt so zustande, dass sozusagen immer neue Umstände der Geschäfte von Kühne und Nagel im Dritten Reich zu recherchieren waren und auch immer neue Arten der Reaktionen der öffentlichen Hand auch darauf. Weil das eine Thema ist ja, wie geht Kühne und Nagel selbst in seiner Geschichte um, nämlich sehr zurückweisend, sehr unter den Teppich kehrend. Und die andere Frage, die ich eigentlich noch entscheidender finde, ist, wie geht man dann als Stadt, als Politik damit um? Denn es gab ja viele öffentliche Anlässe, wo Kühne und Nagel auch was wollte von der Politik. Der erste Anlass war, dass Kühne und Nagel ein großes Jubiläum gefeiert hat vor einem Jahr, nämlich 125 Jahre die Gründung. Und das war für mich auch der Anlass, sozusagen in die Geschichte einzusteigen. Und da ist natürlich der Bürgermeister gefragt, da wird das Goldene Buch aufgeschlagen und so weiter. Also gibt es viele Gelegenheiten, wie man sich als Öffentlichkeit und als politischer Vertreter dazu verhalten kann, zu so einer Geschichtsverstümmelung.
Da hast du angefangen zu recherchieren über Kühne und Nagel zu diesem Jubiläum. Wie würdest du das denn zusammenfassen? Ich sage jetzt unkritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit. Wie würdest du es darstellen? Welche Rolle hat Kühne und Nagel damals gehabt?
Ja, das Auffällige war, dass Kühne und Nagel sein Jubiläum mit großem History-Marketing begangen hat, wie es so üblich ist, tolle Bilder von alten LKWs und Sackkarren und so weiter, ganz viel Nostalgie verbreitet hat und es eben eine auffällige Lücke gab in den 30er, 40er Jahren. Und wenn ich danach gefragt habe bei der Firma, warum es denn da so dürftig ist, dann war die Antwort tatsächlich wörtlich, diese Zeitperiode hat für die Firmengeschichte keine Relevanz. Und das, was wir dann zusammengetragen haben an Relevanz, ist, dass Kühne und Nagel sich tatsächlich ein Monopol erarbeitet hat dafür, in ganz Westeuropa den Besitz der deportierten jüdischen Familien abtransportieren zu dürfen. Da geht es also um eine Dimension von ungefähr 70.000 Wohnungen und Häusern, die ausgeräumt wurden in Frankreich, in Belgien und so weiter, immer sozusagen auf den Spuren der Wehrmacht. Und das ist natürlich eine Dimension, die gewaltig ist. Und dann so zu tun, als ob das ohne Relevanz sei, war fast schon eine Provokation.
Ist Kühne und Nagel damit auch ja im Grunde expandiert, immer größer geworden? Hat viel verdient dran?
Ja, man kann im Staatsarchiv Bremen sich angucken, wie die persönliche Einnahmesituation des Geschäftsführers war. Das ist der Vater des heutigen Mehrheitsaktionärs. Was auch gleich andeutet, warum es so schwierig ist, die Geschichte sich anzuschauen.
Familiengeschichte.
Es geht halt nicht darum, dass irgendein Vorgänger im Amt eines Vorstandsvorsitzes jetzt sozusagen zu belangen wäre, sondern der Mehrheitsaktionär müsste sich kritisch zu seinem Vater und auch zu seinem Onkel verhalten. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn das nicht so personalisiert wäre.
Und der Familienbesitz ist dann steil nach oben gegangen oder wie kann man das richtig beziffern?
Ja, das Gehalt hat sich vervielfacht des Geschäftsführers in den 30er, 40er Jahren. Und die Firma ist heute der drittgrößte Logistikkonzern weltweit. Das ist natürlich nicht alles da gewachsen, ist ja völlig klar. Aber Kühne und Nagel hat sozusagen auch nach 1945 steil weiterarbeiten können, was auch wieder ein sehr interessanter Vorgang ist. Das kann man auch im Staatsarchiv Bremen nachvollziehen. Zunächst wurden die beiden Geschäftsführer nämlich sozusagen für ihre Geschäftstätigkeit entbunden, weil sie Parteimitglieder waren. Und dann hat aber die US-Armee dafür gesorgt, dass diese Spruchkammerurteile revidiert wurden, dass sie als minderbelastet galten und wieder ihre Funktion ausüben konnten für die Firma. Und der Hintergrund ist auch ein recht abenteuerlicher, nämlich der, dass die Firma mit ihren vielen Niederlassungen weltweit gebraucht wurde, um als Tarnorganisation für die Organisation Gehlen zu dienen, aus der dann der ein späterer bundesrepublikanischer Geheimdienst entstanden ist.
Du hast ja Kühne und Nagel, wenn man da recherchiert, befragt man natürlich auch die Firma, wie sie dazu steht. Welche Reaktion hast du da bekommen?
Am Anfang gab es diese erwähnte keine Relevanz und so weiter. Ich habe sie auch auf vorhandenes Quellenmaterial hingewiesen. Und trotzdem wurde gesagt, also okay, dass die Firma da Möbel transportiert hat, ist klar, das war unser Geschäft. Aber ob, Zitat, wissentlich und willentlich sei völlig unklar oder ob es vielleicht einen kulturpolitischen Zusammenhang gab, gegeben hat, so wurde dann formuliert, was sozusagen eine unfreiwillige Eindeutung dessen ist, dass eben auch kulturelles Raubgut transportiert wurde. Aus Paris zum Beispiel Gemälde und so weiter, kostbare Büchersammlungen. Ein bisschen später die Firma sich dazu durchgerungen, so eine Art Lippenbekenntnis zu machen, dass sie es ja schon bedauern würden. Aber das ist wirklich ein sehr formales Bekenntnis, nur weil daraus keinerlei Konsequenzen gezogen werden. Eine Konsequenz wäre, dann die eigene Geschichte auch wirklich aufarbeiten zu lassen durch unabhängige Historiker, so wie es viele andere Firmen tun, gerade international Tätige, oder wenigstens zuzulassen, dass Historiker ins Haus dürfen. Und da gab es aber diverse Anfragen auch von sehr renommierten Unternehmenshistorikern, die sehr kurz abgebügelt wurden.
Es gibt ja auch ein Firmenarchiv eigentlich. Gab's da?
Das wird bestritten von der Firma. Es wird gesagt, es sei alles verbrannt. Und tatsächlich, der Stammsitz der Firma, der in Bremen ist, ist auch abgebrannt. Aber die Firma hat ihr Zentralkontor rechtzeitig ausgelagert, 43 nach Konstanz. Konstanz wurde nicht bombardiert, weil es mit Kreuzlingen, der Schweizer Schwesterstadt, zusammengewachsen ist. Deswegen, das war auch sozusagen bekannt, dass das ein bombensicherer Ort ist. Insofern ist da ganz sicher eine Überlieferung vorhanden. Und wenn nicht, gäbe es auch natürlich eine Gegenüberlieferung in staatlichen Archiven, die ich auch zum Teil eingesehen habe, wo die Firma, also wenn sie Interesse hätte, das auch selber rekonstruieren könnte.
Kann man eigentlich noch so die Geschichte ein bisschen fortführen? Weil ich habe dann auch mal gelesen, dass sich der Firmenpatriarch Klaus-Michael Kühne auch mal so geäußert hat, hast du in deinem Artikel auch geschrieben, zum Beispiel solche Worte wie reinrassig deutsch sei seine Belegschaft oder ich weiß nicht, wie es ganz genau war.
Da ging es darum, dass Kühne sich sehr mit profiliert hat. 2008 war das Hapag-Lloyd zu übernehmen, die große Traditionsreederei. Es ging darum, dass es ein chinesisches Angebot gab und dann hat er sich sozusagen als Retter profilieren können, damit es eben die Chinesen nicht kriegen, so wurde es dargestellt. Dann wollte Maersk sich beteiligen aus Dänemark und dann in diesem Kontext hat Kühne tatsächlich, ist ihm was rausgerutscht, dieses Zitat, nee, die Dänen machen da nicht mit, wir wollen das rein rassig deutsch machen. Das hatte sozusagen mit den NS-Geschäften nichts zu tun, aber es kann natürlich auch nur was rausrutschen, was auch irgendwie drin ist. Also eine gewisse reaktionäre Denke ist in dieser Familiendynastie offenbar auch vorhanden.
Du hast ja jetzt eine ganze Serie mittlerweile geschrieben über diese Firma, über die Spedition Kühne und Nagel. Ihr habt dann aber auch, glaube ich, so eine Initiative gestartet für einen Gedenkort. Was war das für ein Projekt?
Das wurde uns sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert, die Gelegenheit dazu, denn zum großen Jubiläumsjahr hat Kühne beschlossen, dass er einen Neubau in Bremen macht, dass der Stammsitz sehr groß neu errichtet wird. Und dafür braucht er einen öffentlichen Platz. Der öffentliche Platz, der bebaut werden soll, sollte ihm zu einem sehr günstigen Preis überlassen werden, 900 Euro pro Quadratmeter, direkt an der Weser, beste Innenstadtlage. Und da kam ich auf die Idee zu sagen, okay, da können wir mitbieten, da sammeln wir Geld, aber nur für 4 Quadratmeter dieser Fläche und auf der machen wir dann ein Mahnmal, ein Arisierungsmahnmal.
Ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und hat geklappt, oder?
Wir haben unerwartet viel Geld bekommen. Wir dachten, wir müssen eben das Doppelte bieten wie Kühne und Nagel. Das ist ein gutes Angebot für die Stadt. Das wären dann 8.000 Euro gewesen. Stattdessen haben wir 27.000 Euro bekommen. Und trotzdem hat die Stadt an Kühne und Nagel verkauft, weil sie sagen, sie können das Grundstück nicht gestückelt verkaufen. Das haben wir auch mehr oder weniger erwartet, dass es eine symbolische Aktion ist, die natürlich auch als Vehikel funktionieren sollte, um die Inhalte zu transportieren. Und jetzt ist die Situation aber so, dass wir seit dieses konkrete Grundstück nicht kaufen konnten und Kühne und Nagel tatsächlich wird bauen können, wir uns aber sehr darum bemühen, in unmittelbarer Nähe trotzdem dieses Arisierungsmahnmal durchzusetzen. Das ist jetzt sozusagen ein politisches Tauziehen in der Stadt. Auf was lässt die Stadt sich ein? Wie dicht lässt sie uns daran? Wie weit geht sie in die Konfrontation mit diesem Investor, der natürlich sowas wie 1500 Arbeitsplätze in Bremen bereitstellt?
Ist es für dich auch so ein Beispiel für Umgang von Städten und eine Abhängigkeit von großen Firmen?
Ja, das ist jetzt gerade ein spannender offener Prozess, wo wir mittlerweile auch ziemlich viel Unterstützung in der Stadt haben für so ein Arisierungsmahnmal, weil es auch ein Thema ist, was ja auch weit über Kühne und Nagel hinausweist. Kühne und Nagel hat diesen jüdischen Besitz abtransportiert, aber wer hat es denn gekauft? Das wurde auf Judenauktionen zum großen Teil versteigert, also das können meine Großeltern, deine und sonstige gewesen sein. Das ist sozusagen ein großes gesellschaftliches Problem und deswegen, oder ein Phänomen, und deswegen gibt es auch anscheinend noch nirgendwo ein Mahnmal, was diesen ökonomischen Aspekt des Holocaust wirklich so explizit thematisiert. Das ist eine ganz spannende Sache. Es gibt natürlich Ausstellungen dazu und Bücher, Götz Ali und so weiter, aber es gibt kein Mahnmal. Deswegen finden wir das gerade spannend, diese Debatte anhand von Kühne und Nagel, aber über Kühne und Nagel hinausweisend voranzubringen.